Ja, schön, dass ihr da sind. Wer ist gestern alles am Stadtfest gewesen? Doch, ein paar, die gewesen sind. Grosses Stadtfest ist ja im Moment, die Stadt Frauenfeld ist am Festen, die Fußballfans sind am Trauern. So, schon schade gewesen gestern, oder so. Haben Sie schade gefunden? Also Fußball, reden wir jetzt vom Fußball oder vom Stadtfest? Stadtfest finde ich auch ein bisschen schade. Bis anhin hat es ja immer einen gemeinsamen Gottesdienst gegeben mit Landeskirche und Allianz. Und das OK hat jetzt festgelegt, dass sie einen interreligiösen Gottesdienst haben wollen, mit verschiedenen Religionen zusammen. Und Zeichen von der Zeit, aber nicht mehr in unsere Schubladen, die mir einpassen. Und ich habe es cool gefunden, jetzt der letzte Satz, the cross before me, the world behind me. Leider jetzt auch zu dem Allianz- oder eben Stadtgottesdienst, den es hier jetzt veranstaltet heute. Okay, wir sind in einer spannenden Serie, Antiochia. Eine Gemeinde, wo ich einfach mega, mega Fan bin. Vielleicht habt ihr das schon ein bisschen gemerkt in der letzten Sündung. Das war eine Multikulti-Kirche, wo Menschen zum Glauben gekommen sind an Jesus aus verschiedenen Nationen. Und es ist eine Kirche ganz am Anfang von der Kirchengeschichte, wo wir von der lesen, in der Apostelgeschichte. Und am ersten Sonntag haben wir gesehen, in dieser Kirche sind Menschen oder in dieser Stadt Antiochia sind die Gläubigen das erste Mal als Christen bezeichnet worden. Nicht, weil sie sich selber den Namen gegeben haben und gesagt, wir sind Christen, weil wir glauben an Jesus, sondern sie haben einfach von Jesus erzählt, sie haben von ihrem Glauben erzählt, sie haben von dem Christus erzählt, der ihr Leben verändert hat. Sie haben das Evangelium weitergegeben und so haben sie von den Menschen rundherum den Namen Christen bekommen. Und das ist so eine Ermutigung auch für uns, dass wir sagen, hey, wir wollen auch konsequent unseren Glauben leben, wir wollen unseren Glauben gerade ausleben. Wir wollen von Jesus erzählen, wir wollen vom Evangelium erzählen, wir wollen mutig für Menschen beten, wenn es nicht gut geht. Den Glauben auch mutig dürfen demonstrieren anderen Menschen. Das haben sie gemacht und das führt uns so zum zweiten Highlight von dieser Kirche. Sie haben nämlich eine Ausstrahlung gehabt. Ihres Licht haben sie nicht unter den Scheffel gestellt. Es hat weit herum geleuchtet, über hunderte von Kilometern hat sich das verbreitet. In Antiochia ist eine Church, da macht Gott grosse Sachen. Die erleben etwas mit dem Gott. Da bewegt Gott etwas und das sind leidenschaftliche Nachfolger von Jesus. Und der Ruf, der ist von Antiochia, das ist römische Provinz Syrien gewesen, bis auf Jerusalem gegangen. Und in Jerusalem sind sie dann neugierig geworden. Wir lesen das Apostelgeschichte 11, 22 und 23. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickten sie Barnabas nach Antiochia. Der kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott in seiner Gnade getan hat. Also Kirche, wo eine Ausstrahlung hat, wo Menschen weit herum gehört haben, da macht Gott etwas. Da ist eine lebendige Kirche. Und wir haben uns letzten Sonntag gefragt, wie ist das so bei uns? Was haben wir für ein Image gegen aussen und was machen wir dafür? Oder wie aktiv lassen wir unser Licht als Church leuchten, sodass Menschen wissen, da ist eine Kirche, da macht Gott etwas, da kann man Gott begegnen, da ist eine ganz coole Gemeinschaft, die der Heilige Geist schafft. Zwei Highlights, die wir angeschaut haben, sind parat für ein drittes Highlight von dieser Gemeinde in Antiochia. Das dritte Highlight, wo wir sehen, es war eine hörende Gemeinde. Eine Gemeinde, die einen grossen Fokus darauf gemacht hat, was Gott sagt. Und sie haben sich ausgestreckt nach dem, dass der Heilige Geist zu ihnen redet und dass sie Weisung vom Heiligen Geist überkommen und dass Gott ganz klar ihre Situation ihr redet tut. Wir leben ja in einer Zeit, wo Information überall verfügbar ist. Wir können uns über alles informieren. Am Morgen aufstehen, Griff zum Handy und dann geht's los. Von Nachrichten über Podcasts den ganzen Tag. Stöpsel in den Ohren, Kommentare, Meinungen. Heute hat ja jeder zu jedem Thema etwas zu sagen, oder? Und jeder weiss von sich, dass er Recht hat und verbreitet das. Und wir lernen das. Die Welt ist voll Meinungsmacher. Und wir hören auf die Meinungsmacher. Und bei allem, was wir hören und wo wir uns den ganzen Tag berieseln lassen, stellt sich für uns eben auch die Frage, was ist jetzt mit Gottes Stimme? Was ist mit dem, was Gott sagt, wo Gott zu uns redet tut? Oder noch brisanter können wir es auch formulieren, was ist, wenn das, was Gott sagt, nicht ganz übereinstimmt mit dem, was die Meinung der Welt ist? Oder die Meinung von allen anderen im Büro, in der Kaffeepause sind vielleicht 8 Leute ganz anderer Meinung und du stehst so ziemlich ganz allein da mit dem, was du denkst, ja, aber Gott, in der Bibel, es sieht anders aus. Wie ernsthaft hören wir auf Gott? Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch, wenn es um unsere Entscheidungen geht, wenn es um unsere Meinungen geht, die wir vertreten, wenn es um Beziehungsfragen geht, wenn es um unsere Church geht, wie aktiv hören wir miteinander oder jeder Einzelne auf Gott und wie ernsthaft vor allem auch. Und genau da ist die Gemeinde in Antiochia wirklich ganz ein cooles Vorbild gewesen. Sie sind nicht einfach erfolgreiche Gemeinde, weil sie super viele Aktivitäten hatten, sondern sie sind wirklich eine tief geistliche, kraftvolle Church gewesen, weil sie immer das Ohr zu Gott hatten. Immer geschaut, was sagt Gott, was will Gott, wo will Gott uns haben. So eine hörende Gemeinde. Und wir lesen da Apostelgeschichte 13, dass sie verschiedene, schon eine Reihe von Propheten gegeben, also Menschen, die ganz bewusst die Stimme von Gott gehört haben und das weitergeben in der Gemeinde, von Propheten und Lehrern. Da wird ein Barnabas erwähnt, ein Simeon, ein Lucius, Manae und ein Saulus auch. Der Saulus ist ja später auch noch in die Gemeinde gekommen. Also auf Gott hören, ist einfach eine Kultur gewesen, die die hatten. Gott, sein Wort, das ist eine Kultur gewesen, die sie gepflegt haben, wo ihnen wichtig ist, was sagt Gott und wo will Gott uns haben. Und da lesen wir Folgendes, Apostelgeschichte 13, Vers 2 und 3. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Das ist so ein kleiner Satz, oder? Aber das ist eigentlich krass, was da passiert ist. Schauen wir auch miteinander, oder? Also während die Gemeinde dem Herrn im Gebet und Fasten diente, hat der Heilige Geist geredet. Das Merkmal von einer hörenden Gemeinde ist, dass es eine Gemeinde ist, die immer die Nähe zu Gott sucht. Also nicht irgendwie um ein Süst, oder? Währenddem sie betet haben, währenddem sie gefastet haben, plötzlich redet der Heilige Geist. Und ich glaube, so auf Gott hören, fängt immer mit dem an, dass wir die Nähe zu Gott suchen. Währenddem sie betet haben, währenddem sie gefastet haben. Und das erinnert uns auch, so das Wichtigste, die Nähe zu Gott, die Beziehung zu Gott, das hat ja Jesus auch betont. Jesus hat gesagt, das Wichtigste ist, man lässt das Matthäus 22, Vers 37 und 38, das Wichtigste. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und von deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das große und erste Gebot. Also wenn Jesus gesagt hat, was wichtigst ist, Nähe zu Gott. Herzensbeziehung zu Gott. Gott lieben. Gemeinschaft mit Gott. Und wir dürfen das wir einfach mal so als Grundsatz mitnehmen in unserem Leben, egal was wir von Gott erwartet oder egal wo wir stehen in unserem Glauben, das Wichtigste, was allem vorangeht, ist Liebe zu Gott, Beziehung zu Gott, Gemeinschaft mit Gott. Und da gibt es ja am Schluss in der Bibel in der Offenbarung so die verschiedenen Briefe, die an Gemeinden geschrieben sind. Und das bei Ephesus, was Gott über Ephesus sagt oder Jesus zu Ephesus sagt, das trifft mich immer auch relativ hart, oder? Er sagt nämlich, Offenbarung 2, Vers 4, aber etwas habe ich gegen dich, zu der Gemeinde in Ephesus. Du hast deine erste Liebe verloren. Du hast genau die Basis verloren, auf dem alles aufbaut. Du hast genau das Beziehung, das Zentrum Beziehung und Nähe zu Gott, das hast du verloren. Vieles gemacht, vieles richtig gemacht, aber das hast du verloren. Und ich habe mir das wie gesagt, das müssen wir uns einfach ganz fest zu Herzen nehmen und sagen, das Wichtigste in unserem Leben ist die Nähe und die Beziehung zu Gott. Und das wäre vermutlich etwas vom Blödsten. Für mich wäre es etwas vom Blödsten, wenn irgendwann mal Jesus zu mir sagen, hey Nati, vieles richtig gemacht, alle fünf vieles richtig gemacht, aber weißt du was, sie haben die Nähe zu mir verloren. Sie haben die erste Liebe verloren. Sie haben die Leidenschaft verloren. Sie sind ein Macher gemeint worden, aber sie haben eigentlich das verloren, was alles darauf aufbaut. Das ist Nähe und Beziehung zu mir. Ich will noch schnell eine Bemerkung machen zum Fasten. Die Gemeinde in Antiochia, die hat gefastet. Und Fasten in der Bibel, das ist nie ein Selbstzweck. Also die sind nicht am Morgen aufgestanden und gesagt, oh, der Sommer kommt, Bikini-Figuren, jetzt müssen wir ein bisschen schauen, jetzt wird ein bisschen gefastet, oder? Dass wir uns wieder irgendwie so ein bisschen in Form bringen oder so. Also Fasten in der Bibel ist nie Selbstzweck. Es ist immer Ausdruck von der Sehnsucht nach Gott. Es war immer ein Ausdruck von dem, dass man eben näher zu dem Gott kommen will, dass man offener wird sein für Gott, offener wird sein für das Reden von Gott. Und das Fasten, das bedeutet ja eigentlich verzichten auf etwas, was für mich lebenswichtig ist und will mich dafür mehr öffnen für Gott und fürs Reden von Gott. Also Gott ist mir wichtiger, wieder mein Essen, wieder alles. Und das zeigt man dann auch mit dem Fasten und kommt in eine innere Haltung, wo man eben Gott kann begegnen. Und probier's mal aus. Ich weiß nicht, wer von euch so regelmäßig fastet oder so. Ich muss gestehen, dass ich nicht der faste Mensch bin. Aber tatsächlich, Jesus hat gefastet, der Mose hat gefastet, der Daniel hat gefastet, die Gemeinde in Antiochien hat gefastet. Überall lesen wir das in der Bibel. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst, die heute Morgen sagen, ich merke, mir fehlt ein bisschen die Nähe zu Gott. Manchmal ist es so ein bisschen theoretisch meine Beziehung zu Gott. Aber so richtig, dass Gott näher sein, Gott näher fühlen, dass die Liebe, die ist bei mir wirklich kühler geworden, dann probier es mal mit Fasten. Könnte sein, dass einfach in dem Moment, wo du sagst, hey, ich verzichte mal aufs Essen und ich will mich ganz auf den Gott ausrichten, dass du dann wie merkst, dass da etwas an Nähe nochmal zurückkommt, an Liebe nochmal zurückkommt in dein Leben, in deiner Beziehung mit Gott. Wir lesen also mitten während dem Dienen und Fasten, heisst schlicht und einfach, und der Heilige Geist hat zu ihnen geredet und da hat der Heilige Geist gesprochen, mehr nicht. Die Gemeinde hat gefastet mit dem Fokus, Gott zu dienen, Gott näher sein, und dann kommt der Moment und Gott redet durch den Heiligen Geist. Wir dürfen wissen, das ist eigentlich etwas, wo sie damit haben können rechnen. Weil die Bibel sagt, das Reden zu uns kommunizieren, das ist eine der Hauptaufgaben, die der Heilige Geist hat. Also so eine Hauptkompetenz vom Heiligen Geist ist, zu dir zu reden. Im Auftrag von Gott, zu uns Menschen zu reden. Da steht Johannes 16, Vers 13, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern er wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Also da sehen wir, es ist eine Aufgabe vom Heiligen Geist, zu uns reden. Der Heilige Geist ist die Stimme von Gott, die zu uns reden will, die uns leiten will, die uns führen will, die uns vielleicht auch Korrektur geben will, was auch immer. Also stellt sich nicht die Frage, ob der Heilige Geist zu uns reden will, sondern stellt sich vielmehr die Frage, sind wir offen, sind wir sensibel für das. Wo die Gemeinde in Antiochia miteinander zusammen war und sie haben betet und sie haben gefastet, haben sie wie einen Raum geschaffen für die Nähe zu Gott. Wie einen Raum geschaffen, wo Gott hat können reden zu ihnen, wo sie offen waren. Also die Frage stellt sich dafür, sind wir offen? Haben wir einen Raum, wo Gott zu uns reden kann? Schaffen wir als Kirche auch solche Räume, wo Gott zu uns reden kann, wo Gott oder der Heilige Geist unsere Herzen kann berühren? Schaffst du das bei dir persönlich? Nehmen wir uns die Zeit, einfach in die Nähe von Gott zu kommen? Zeit von der Stille, Zeit vom Bibellesen, vom Gebet, vom Worship, vom Fasten. Ich glaube, so eine geistliche Sensibilität, die wächst nur durch Gemeinschaft mit Gott. Und sie wächst in der Gemeinschaft mit Gott. Also wenn du dir mehr solche geistliche Sensibilität wünschst, mehr die Stimme von Gott dürfen zu hören, mehr willst du erleben, dass die Nähe spürbar ist, dass der Heilige Geist zu dir redet, es wächst in der Gemeinschaft mit Gott. Johannes 10, Vers 27, da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist ein Bild von einem Hirt, das er verwendet. Also er, der Hirt, seine Nachfolger oder mir, das sind jetzt Schafe, oder? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und der Vers müssen wir richtig verstehen. Er sagt nicht, jedes Schaf hört per se jede Stimme von jedem Hirt. Sondern er sagt etwas ganz Wichtiges. Meine Schafe hören meine Stimme. An einem anderen Hirt seine Schafe gehört vermutlich die Stimme vom anderen Hirt. Wisst ihr, mit was hat das zu tun? Dass ein Schaf die Stimme von seinem Hirt gehört. Dass du kannst lang ein Schafherde sehen und sagst, so, jetzt mache ich mal ein bisschen auf Hirt und gehst zu den Schäflern und sagst, helle, 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 oder was auch immer, was man sagt und so. Es ist faszinierend, oder? Da kommen alle die Schafe, die machen dann, was der Hirt will und so, oder? Und du kannst das probieren und das funktioniert bei dir nicht, weil du bist nicht ihren Hirt. Wieso hören die Schafe auf die Stimme von ihrem Hirt? Weil sie Tag und Nacht mit dem zusammen sind. Weil sie immer bei ihm sind. Weil der Hirt ein Teil von ihrem Leben ist. Weil sie täglich mit ihm leben. Und ich glaube, wir müssen als Christen nicht irgendwie auf eine spektakuläre Erfahrung warten, weil wir sagen, ich will jetzt einfach mal ganz krass die Stimme von Gott hören. Sondern wir können sagen, nein, ich will einfach näher mit Gott unterwegs sein. Tag für Tag, jede Stunde in meinem Leben will ich in dieser Nähe von dem Gott sein. Und dann trifft das zu, dass Jesus sagt, meine Stimme wird gehört von meinen Schafen. Und wenn du sagst, ich folge Jesus nach, dann darfst du das Bild mitnehmen und sagst, er ist dein Hirt. Und wenn du in seiner Nähe lebst, dann wirst du seine Stimme hören. Und das ist eine Ermutigung. Übrigens, so die Nähe zu Gott, die passiert durch Gebet, die passiert durch Stille, die passiert im Bibellesen und sie passiert auch ganz besonders im Worship. Und ich will ein paar Sätze sagen zu den Menschen, die da reinhocken und sagen, Worship ist nicht so meins. Ich bin nicht so der Worshipper. Also von mir aus wäre es okay, wenn nach der Predigt, wenn es einfach dann direkt zum Teiggöri ging, was heute gibt aus, oder? Also das wäre für mich okay. Also ich müsste jetzt nicht noch die Zeit vom Worship haben. Das würde mir eigentlich nicht fehlen. Vielleicht, es gibt so Leute, ich weiss das. Die sagen, wenn Worship, wenn es das nicht mehr gäbe in dieser Kirche, Worship, dann würde mir nichts fehlen. Aber weißt du, es ist gar nicht so die Frage, ob dir die Lieder gefallen. Und es ist eigentlich auch nicht die Frage, ob du ein Worship-Typ bist oder nicht. Es ist auch nicht die Frage, ob dir die Lautstärke gefällt und der Stil gefällt vom Worship. Weißt du, Worship bedeutet Raum geben für die Nähe zu Gott. Worship bedeutet einen Raum geben, wo Gott sich ausbreiten kann, wo Gott kann wirken kann, wo man sein Reden, seine Nähe können spüren kann. Es geht im Worship darum, dass Gott im Worship wohnt. Und das steht so in der Bibel, Psalm 22, Vers 4. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Also Gott wohnt im Worship, unter dem Worship. Und es ist nicht einfach so, dass wir sagen, wir singen jetzt noch ein paar Liedchen miteinander, dass sich jeder gut fühlt und vielleicht der ein oder andere Textpassage von dem Lied berührt vielleicht das Herz. Um das geht es nicht. Es geht darum, dass Gott im Worship wohnt. Und dass das eine Möglichkeit ist, einfach in die Nähe und in die Gegenwart von Gott zu kommen. Und wenn du so ein bisschen denkst, ja, oh super, Worship, jetzt kann ich endlich aufs WC oder weiss ich nicht was, oder mach es nicht. Du wärst doof, wenn du es machst. Weil Gott wohnt unter dem Worship. Versteht ihr? Also, Worship, beide zusammen klemmen, sitzen bleiben. Und einfach in die Gegenwart von Gott kommen und sagen, was für ein Privileg haben wir, dass wir Woche für Woche so eine coole Worship-Band haben, die uns mitnimmt, die probet, die die Lieder zusammenstellt, die uns in die Gegenwart von Gott führt. Und jetzt geben wir mal einen riesen Applaus allen Worshippern, die ganz viel Einsatz und Leidenschaft. Und das ist so für mich so ein bisschen ein Privileg, so Worship Band dürfen zu haben in unserer Church. Einfach zu wissen, das sind Menschen, die geben dem eine Priorität. Wisst ihr, wie viele Menschen könnten, oder Worshipper könnten sagen, ja, den Sonntag hat man nicht, oder den nicht, oder ich habe den, oder weiß ich nicht was. Aber sie stehen da, Sonntag für Sonntag. Warum? Weil sie Worship machen, weil sie Lobgesang machen und sie wissen, Gott lebt da drinnen. Und das wünschen wir uns. Wir wünschen uns mehr das Erleben und die Gegenwart und das Reden von Gott. Und Worship ist die beste Zeit für das vom Gottesdienst. Also nicht die Art vom Worship ist wichtig, sondern deine Einstellung. Deine Einstellung im Worship macht einen grossen Unterschied. Und glaub mir, Gott liebt sich zu offenbaren im Worship. Jetzt kommt ein ganz wichtiges Thema. Wenn wir über das Reden von Gott reden, wenn wir reden über das Reden von Gott, dann stellt sich die Frage, was ist denn die Stimme von Gott überhaupt? Oder wie erkenne ich die Stimme von Gott? Kann das nicht sein, dass ich irgendeinen Gedanken habe und ich komme jetzt der Gedanke von Gott? Ist das der Heilige Geist, der mir den Gedanken gibt? Oder bin ich selber der, der mir den Gedanken gibt, weil es irgendeine innere Sehnsucht von mir trifft oder nicht? Und dann kann ich sagen, vermutlich redet Gott eben mehr zu dir, als du denkst. Vielleicht machst du Sachen als innere Gedanken von dir runter, wo der Heilige Geist ganz deutlich zu dir redet. Kann auch umgekehrt sein. Dass du die ganze Zeit denkst, Gott redet, und dann bist du einfach deine Seele, die sprudelt in dir innen und dir Ideen und Gedanken gibt. Also, woher soll ich jetzt wissen, wenn ich so einen Gedanken kommt, redet von Gott, redet jetzt Gott zu mir, oder sind es meine eigenen Gedanken? Im Fall von Antiochia steht ja einfach, der Heilige Geist hat geredet. Wir wissen, der Heilige Geist kann unterschiedlich reden, und es steht nicht, wie er geredet hat. Ist das eine prophetische Botschaft von jemandem, der eine Trundiege hat, eine spezielle Message, die sie kennen, wo sie miteinander sich Gedanken gemacht haben über Gott, oder ein Eindruck, ein Bild, eine Vision? In der inneren Stimme, es steht einfach nicht. Es steht einfach, der Heilige Geist hat geredet. Und es spielt auch keine Rolle, wie der Heilige Geist redet. Er redet wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Und ich habe dir zwei Filter, wo du kannst mitnehmen, und ein Filter kennst, und ein Filter ist da vielleicht ein bisschen neu. Also, der erste Filter, wo du kannst unterscheiden, redet jetzt wirklich Gott zu mir, ist, er heisst, Gott widerspricht sich nicht. Also, da darf keine Widersprüchlichkeit in dem inne sein, was beispielsweise in der Bibel inne steht. Weil Gott widerspricht sich nie, und das heisst, er widerspricht auch nie der Bibel. Der Heilige Geist steht in der Bibel, hat Bibel inspiriert. Jedes Wort in der Bibel ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Und es ist schlichtweg unmöglich, dass du einen Eindruck hast von Gott, wo irgendetwas mit dieser Bibel widerspricht. Schlichtweg unmöglich. Das würde bedeuten, dass der Heilige Geist sich selber widerspricht. Und das macht er garantiert nicht. 2. Timotheus 3,16, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Und jetzt kommt der Nutzen von der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also rein theoretisch muss ich dir sagen, wenn du Gott willst hören reden mit der Bibel, hast du schon ziemlich alles einmal gehört. Das ist so cool, was dort alles steht, oder? Offenbarung ist drin, Weisheit, hilft uns, dass wir keine Sünde haben in unserem Leben, Schuld erkennen, auf den richtigen Weg. Er zieht uns zu einem Leben, wo wir Gott ehren. Einfach ein mega cooles Package, das wir hier haben. Die Bibel ist eine vollkommene Offenbarung von Gottes Wort. So ist es und so bleibt es. Unabhängig, und das ist jetzt vielleicht nicht so cool für dich, unabhängig von deiner persönlichen Situation. Unabhängig von dem, was andere Menschen gerade sagen im Büro. Unabhängig von dem, was du auf irgendwelchen Podcasts hörst, die Bibel sagt, so ist es. Das Wort von Gott vollendet die Offenbarung von Gott. Unabhängig von gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen. Wir müssen irgendwann mal aufhören mit dem und sagen, ja, das ist einfach früher gewesen und heutzutage ist es anders. Wenn Gott heute wäre, dann würde er, nein, dann hätte er es geschrieben. Versteht ihr? Unabhängig von dem, wo wir drin stehen, wie wir denken, wie andere Menschen denken. Und ich sage dir eins, wenn du auf die Stimme von Gott hören willst, dann musst du bereit sein, deine eigenen Empfindungen, deine eigenen Bedürfnisse, das, was deine Kollegen sagen und das, was wirklich gerade drin ist und das, was sagen, da hat sich einfach die Welt verändert und es ist jetzt einfach so. Du musst bereit sein, all das der Bibel unterzuordnen. Und du musst sagen, die Bibel ist für mich der Maßstab über alles. Wenn ich Gottes Stimme höre, dann ist die Bibel der Maßstab über alles. Und der Heilige Geist wird dich nie ermutigen, irgendetwas zu machen, zu fühlen, zu sagen, was die Bibel widersprechen tut. Er wird dich nie ermutigen, etwas zu machen, was den biblischen Wertmaßstab widerspricht. Der Heilige Geist wird nie den Stellenwert von der Ehe abmachen. Und er zählt keine steuerlichen Vorteile und er stellt gar nichts, das ist jetzt einfach so. Der ist heilig für Gott. Steht in der Bibel. Seine Beziehung, müsst ihr euch mal vorstellen, seine Beziehung, die er beschreibt mit der Gemeinde, ist Brut und Bräutigam. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo der so abwertet tut. So abwertet tut. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht plötzlich in das Gleiche nie gehen, oder? Er wird dich übrigens auch nie beruhigen, dass jetzt die Sucht in deinem Leben nicht so schlimm ist. Er wird dir nie sagen, einmal ist kein Mal. Weil Sünde ist Sünde. Und Sünde passt nicht mehr zu unserem Leben. Er wird nie deinen Wert abspielen, der Heilige Geist, wenn er zu dir redet. Er wird nie sagen, du schaffst das nicht, du bist nicht wert. Dich wird man eh nicht beachten. Er wird nie dein Potenzial für gering anschauen. Weil Gott hat dich einzigartig geschaffen. Geniale Schöpfung, wertvoll. Er wird auch nie Angst schüren. Wisst ihr, das gibt eben nicht nur die Stimme von Gott, es gibt auch eine andere Stimme. Und es liegt so viel Kraft drin, wenn wir lernen, die Stimme von Gott erkennen. Aber auch verstehen, wenn es eben nicht die Stimme von Gott ist. Wenn es die Stimme vom Teufel ist. Der, der kaputt machen will, der zerstören will, der dich abwerten will. Der, der das kaputt macht, was Gott heilig ist. Der Heilige Geist ist die Stimme von Gott und Gott widerspricht sich nicht. Und was immer du hörst, prüf es mit der Bibel. Hebräer 4, Vers 12. Dieses Wort, das ist Gottes Wort, das ist die Bibel gemeint, ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Wir haben geheime Wünsche in unserem Herzen. Und wir haben Sehnsüchte und die sind einfach auch nicht immer okay, oder? Wir leben in einer Welt, die halt schon inspiriert ist vom Teufel. Von Versuchung. Und da drinnen dürfen wir wissen, hey, da haben wir die Bibel und es hilft uns. Es ist wie ein unbestechlicher Richter. Sind jetzt das meine Gedanken? Sind es gute Gedanken? Sind es schlechte Gedanken? Okay, erste Filter, Gott widerspricht sich nicht. Du hast die Bibel, das Wertvollste, was du überhaupt kannst haben, wenn es ums Reden von Gott geht. Zweite Filter heisst Freiheit. Und jetzt denke ich vielleicht, ja gut, das ist jetzt ein bisschen komisch, oder? Also einerseits alles der Bibel unterordnen und jetzt Freiheit. Freiheit, weil ich machen kann, was ich will. Freiheit, ich kann auf meine Gefühle los und ich kann schauen, wie ich gerade will und was mir gerade gut tut. Und Freiheit ist wirklich ein Filter. Und Freiheit muss eigentlich ein Filter sein, der uns Schweizer recht Freude macht. Wir sind solche freiheitsliebende Menschen, oder? Und es steht tatsächlich 2. Korinther 3, 17, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heisst, wo der Heilige Geist redet, da ist Freiheit. Und Freiheit ist vermutlich einer der besten Filter, die du haben kannst. Ist es der Heilige Geist oder nicht? Aber Freiheit bedeutet eben nicht, alles machen können, was man will, sondern es geht um eine geistliche Freiheit, die dort redet ist. Und wir lesen das gerade im folgenden Vers. Also 3, 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und Vers 18, wird es erklärt. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Also der Filter Freiheit heisst nicht Freiheit, so zu leben, wie wir gerade wollen. Wir dürfen die Sünde tolerieren. Wir können auch als Christentum Leid leben. So Grauzone Christen, oder? Stund manchmal, ich bin schon Christ, aber ja, nein, das nehme ich nicht so ernst oder so. Wie viele Christen gehen denn in die Kirche? Ich meine, es gibt eine so klare Aufforderung in der Bibel, wir sollen in die Gemeinschaft gehen. Und aber einfach solche Leute, oder? Grauzonenmässig unterwegs sein. Das ist nicht gemeint mit Freiheit. Wenn die Bibel sagt, wo der Geist vom Herrn ist, wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit, geht es um eine Freiheit, dass wir so leben können, wie Gott will. Dass wir eine Freiheit haben, Jesus immer ähnlicher zu werden. Das heisst, wenn es um Freiheit geht und der Heilige Geist zu dir redet, dann führt er dich in eine Freiheit von weltlichen Zwängen und Meinungen. Dass du gratis Christentum kannst stehen und kannst sagen, nein, ich glaube, es ist anders. Ich stehe für andere Werte, ich lebe andere Werte. Eine Freiheit von Vorstellungen und gesellschaftlichen Normen, die überall gelebt werden. Wo du sagst, aber nein, die Bibel sagt etwas anderes. Eine Freiheit, die dich zu einem Mensch macht, wo Gott gefällt, unabhängig von dem, was andere Menschen sagen und was andere Menschen denken. Und das ist so ein wichtiger Filter. Führt es dich in eine Freiheit, die mehr zu dem Mensch zu werden, wo Jesus ähnlicher wird. Wenn irgendwie ein Gedanke hast, ist der Gedanke etwas, was mich dahin führt oder eben nicht dahin führt. In die Freiheit, die er führt. Freiheit auch von allen Existenzängsten, von allem zusammen, oder? Kommen wir zum wichtigen Punkt noch, was auch begeisternd ist in der Gemeinde von Antiochia. Das ist ja nicht nur eine Gemeinde, die einfach gehört hat, was Gott sagt, sondern sie haben das direkt umgesetzt. Vielleicht hat darum Gott immer so viel geredet, hat Freude gehabt. Hat er vermutlich gesagt, wenn ich denen in Antiochia etwas sage, die machen das gerade. Das rede ich nächstes Mal wieder zu denen, die machen es. Das macht Spass, oder? Meine Kindererziehung macht auch viel mehr Spass, wenn deine Kinder machen, was du sagst, oder? Wenn die Kinder eh nicht machen, was sie sagen, irgendwann spätestens, wenn deine Kinder 30 sind, hörst du auf zu denen reden, oder? Aber wenn man umsetzt, ist das mega cool. Also, nachdem der Heilige Geist zu ihnen geredet hat, ist niemand in Antiochia sitzen geblieben und hat gesagt, das ist ein interessanter Eindruck, den schreiben wir uns auf. Irgendwann einmal kommt da vielleicht eine Bedeutung über. Sondern sie haben einen Eindruck gehabt, sie haben ihn umgesetzt. Ein Gedanke von Gott, ein Reden von Gott. Apostelgeschichte 13, 2 bis 3. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Ihr müsst wissen, die hat man ja geholt, die sind wichtig dort, oder? Und dann steht, nach monatelangem Prüfen und jahrelangem Überlegen, sind sie dann trotzdem geblieben. Da steht, da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied von dem, dass wir etwas wissen und dass wir etwas umsetzen. Zwischen Gottes Stimme hören und seinem Willen tun, das ist manchmal ein recht grosser Unterschied. Viele Menschen wissen erstaunlich viel über den christlichen Glauben. Kennen die Bibelvers, könnt ihr vielleicht sogar auswendig, hören eine Predigt nach der anderen, lesen christliche Bücher. Und ja, sie hören das Reden vom Heiligen Geist, aber sie setzen es nicht um. Wie schnell bist du im Umsetzen? So, wenn Gott zu dir redet, jetzt bist du vielleicht bist du heute im Gottesdienst, könnte ja sein, dass ein Gedanke plötzlich sich festsetzt in deinem Herzen und dann merkst du mal, das ist, glaube ich, das Reden von Gott, oder? Gehörst du zu diesen Menschen, die sagen so, heute gehe ich heim und mach's. Heute gehe ich heim und ich ändere den Punkt. Heute gehe ich heim und mache einen neuen Plan, wie ich das einbauen kann, nächste Woche in meinen Alltag. Heute gehe ich hin und setze um, was der Heilige Geist mir gesagt hat. Wie schnell bist du im Umsetzen? Und der krasse Gehorsam, so der Umsetzungswille von dieser Gemeinde in Antiochia, der beeindruckt mich mega. Gott sagt, schickt euch zwei besten Leute, die ihr habt, weg. Sendet sie aus. Und ich denke mir, wie viel Vertrauen hat das gebraucht bei dieser Gemeinde, dass sie gesagt hat, komm, wir beten nochmal miteinander, wir fasten nochmal, legen ihnen die Hände auf und schicken sie weg. Irgendwann hätte sie können sagen, ja, und was wird denn mit uns? Wer lehrt denn uns? Wir können doch nicht unsere besten Lehrer, Propheten sozusagen wegschicken. Wir brauchen die doch auch, die müssen doch auch unserer Gemeinde dienen. Wer leitet unsere Gemeinde? Der Paulus und der Barnabas haben zu den stärksten Mitarbeitern, wichtigsten Mitarbeitern von dieser Gemeinde in Antiochia gehört und rein menschlich gesehen, es ist einfach unvernünftig. Versteht ihr, wir reden von einer Kirche in der Anfangszeit. Eine Kirche, die gewachsen ist, die Ausstrahlung hat und die sagen, hey, wir brauchen einfach auch starke Leiter. Wieso machen sie das, oder? Was für ein Vertrauen haben sie zu Gott? Wenn Gott sagt, hey, mach das, send die aus. Und vielleicht auch eine Frage an alle Leiter unserer Kirche, alle Teamleiter, Bereichsleiter, die wir haben, wer ist bereit? Und deine zwei besten Mitarbeiter sagen, komm, ja, ich verstehe, dass du bei den Kids willst. Ich verstehe, dass Gott dir aufs Herz gelegt hat, geh bei den Kids arbeiten. Cafeteria ist jetzt nicht mehr da, ich verstehe es. Und danach sagst du, und wer habe ich jetzt in dem Team? Und wie tue ich die Lücken füllen oder so, oder? Wie fest sind wir bereit, am Menschen loszulassen? Wie fest sind wir bereit, Konzept loszulassen? Wie fest sind wir bereit, unsere eigenen Gedanken loszulassen? Unsere eigenen Pläne loszulassen? Weil Gott zu uns redet und wir sagen, okay, Gott hat geredet. Und wir beten nochmal miteinander, vielleicht fasten wir auch. Und dann legen wir diesen Personen die Hände auf, dann lassen wir es ziehen, dann lassen wir los. Sind wir bereit, das Beste und das Wertvollste in unserem Leben weiterzugeben, wenn Gott zu uns redet? Das ist eine Frage, oder? Sind wir bereit, das Beste und das Wertvollste weiterzugeben? Und als kleine Beruhigung würde ich dir sagen, es gibt ein Segen vom Gehen. den gibt es tatsächlich. Also dort, wo wir das Beste, das Wertvollste weitergeben, dort gibt es einen Segen. Antiochia hat ihre besten Leiter verloren, ja. Aber in dem Loslassen haben sie Anteil gehabt an der weltweiten Ausbreitung vom Evangelium. Aus Antiochia haben die Missionsreise gestartet von Paulus. Gemeinden sind entstanden in ganz Europa. Tausende von Menschen sind zum Glauben gekommen, weil eine Gemeinde gesagt hat, wir lassen los. Wir sind bereit, unser Bestes zu geben. Es gibt den Segen vom Gehen. Sein Bestes Gehen, Gott zur Verfügung stellen, auch wenn es vielleicht im Moment ein Verzicht ist. Auch wenn du denkst, das ist ein Riesenverlust, wenn ich das gebe. Ist ein Riesenverlust, wenn ich jetzt das mache. Ist ein Riesenverlust, wenn ich auf das verzichten muss. Und das betrifft unsere Gaben, oder? Du kannst deine Gaben nicht überall einsetzen. Die Frage ist, hast du Bereitschaft und sagst, ich will meine Gedanken über meine Gaben loslassen. Ich will, dass Gott sagt, wo ich sie einsetzen soll, meine Gaben. Das betrifft Mitarbeiter, die du hast in deinem Team. Es ist bereit, die Lose, Möglichkeiten, Ressourcen, die du hast. Das betrifft deine Finanzen. Ich meine, das ist doch ein Dauerthema in unserem Leben, die Finanzen. Sind wir bereit und sagen, hey, ich lasse los. Und ich bin bereit, das zu geben, weil ich weiß, es gibt einen Segen vom Gehen. Und den Segen lesen wir im Lukas 6, Vers 38. Da steht, gebt und es wird euch gegeben. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, und das Maß im Geh, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Finde ich eine der besten Beschreibungen von dem Segen vom Geh. Dort, wo wir bereit sind, unsere Ressourcen loszulassen. Dort, wo wir bereit sind, unsere Gedanken loszulassen, unsere Pläne. Versteht es Gott, all das, geben wir es Gott? Sind wir bereit, wenn wir das Reden von Gott hören, die Sachen wirklich loszulassen? Und in dem Maß, wie wir bereit sind, loszulassen, in dem Maß, wie wir bereit sind, das Gott zu geben, sei Gott, werdet ihr empfangen. Der Segen vom Gehen ist eine Gleichung in dem Vers hinein. Wo aufgeht. Und ich will dir einfach sagen, wer im Reich von Gott gibt, verliert nie. Verliert nie. Wer im Reich von Gott verzichtet, verliert nie. Wer im Reich von Gott ein Opfer gibt, er verliert nie. Wer im Reich von Gott Gaben und Fähigkeiten einsetzt, er verliert nie. Wenn ihr wüsstet, wie viele Gedanken ich in meinem Leben schon hatte, wenn ich das Gott gebe oder wenn ich das mache, vor allem, wenn ich dann den Job gewechselt habe, und dann hat es mir geheißen, dann habe ich das alles. Und am Schluss habe ich mir eine Frage gestellt und habe gesagt, bin ich bereit, auf all das zu verzichten? Und wenn ich heute zurückschaue, sage ich, Nati, du wärst so doof gewesen, wenn du es nicht gemacht hättest. Schau mal, was du bekommen hast von Gott. Schau mal den grossen Segen, den du darfst haben in deinem Leben. Schau mal, was dir Gott alles retten gegeben hat. Wer gibt, verliert nie. Du kommst Anteil über am Reich von Gott. Und du gewünschst immer, vielleicht nicht gerade auf deine Art, aber du gewünschst auf Gottes Art. Und wisst ihr, Gottes Art darf jetzt entdecken im Leben. Du meinst, hey, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Rückblickend sehe ich, da habe ich von Gott etwas bekommen, das ist viel grösser. Da ist viel, viel mehr Impact für mein Leben. Da sind Sachen in meinem Leben passiert, die verrotten nicht eines Tages, sondern es hat einen Ewigkeitswert. In dem Maß, wo wir bereit sind zum Loslassen, werden wir überkommen. Und was immer du mal hörst von Gott, wo du denkst, da muss ich jetzt loslassen, da muss ich jetzt verzichten, da muss ich jetzt ein Wagnis eingehen, mach's. Mach's, du kannst nur gewinnen. Stell dir mal vor, wir wären so hörende Menschen. Wie in Antiochia. Wir wären so eine hörende Church, wie Antiochia. Immer mehr auf die Stimme von Gott hören. Dass wir sagen, hey, wir brauchen einfach mehr die Zeit, wir müssen mehr den Raum schaffen, wo Gott kann reden. Wir brauchen mehr die Gegenwart von Gott, als Einzelne, aber als Church. Wo wir jetzt rausgehen und nicht sagen, ja, das wäre noch etwas, he? bisschen mehr Zeit mit Gott. Sondern dass wir rausgehen und sagen, wir machen es. Wir wollen in die Gemeinschaft, in die Gegenwart mit Gott viel, viel mehr. Ich will nicht ein Leben haben, wo mein Handy höhere Priorität hat, als das Reden von Gott. Die entscheidende Frage ist nicht, Gott, redet Gott zu dir. Die entscheidende Frage ist nicht, redet Gott zu uns als Church, sondern haben wir den Raum? Geben wir den Raum? Sind wir denn auch parat, wenn Gott zu uns redet und sagt, okay, dann gehe ich hier und ich bin ein Umsetzer. Ich bin nicht nur ein hörender Mensch, ich bin ein umsetzender Mensch. Wisst ihr, es ist so, wir sind nicht geistlich, wenn wir viel über die Bibel wissen. Und wir sind auch nicht geistlich, wenn wir viel über den Heiligen Geist wissen. Und wir sind auch nicht geistlich, wenn wir den Heiligen Geist viel reden hören. Wisst ihr, was uns wirklich geistlich macht? Wenn wir das, was in der Bibel steht und das, was der Heilige Geist uns sagt, umsetzen. Das macht uns geistlich. Wir sagen, hey, wir haben die Offenheit und wir haben die Klarheit in unserem Leben, wo wir auf Gott hören wollen und wir wollen das umsetzen. Kommen wir beten miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben. Danke, dürfen wir wissen, dass der Heilige Geist da ist, mitten unter uns, in dieser Gemeinschaft, aber dass der Heilige Geist auch jedem von uns erlebt. Wir sind so direkt connected mit dir, Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist. Und wir möchten dich einfach ehren für das, möchten dir Danke sagen. Und ich bete dafür, dass wir Menschen sind, die uns einfach immer wieder in die Nähe zu dir bewegt. Ich bete dafür, dass wir uns immer wieder um die erste Liebe bemühen. Wenn es ein bisschen kühler wird, dass wir sagen, hey, wir suchen wieder das, wir gehen den Raum wieder. Wir werden dem wieder Priorität geben. Und ich danke dir auch, dass steht in der Bibel, dass deine Liebe ausgossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und ich bete für eine Offenheit, für das Reden vom Heiligen Geist. Ich bete für eine Klarheit im Verstehen. Ich bete dafür um Mut in der Umsetzung. Dass wir dürfen Menschen sein, die Freiheit haben durch dich, Heiliger Geist. Freiheit, so zu leben, wie es dich ehrt. Dass wir frei dürfen sein von Bindungen, frei von anderen Vorstellungen, frei von Verlustängsten, frei von Existenzängsten, frei von Menschenfurcht, was sagen die anderen, wenn ich das jetzt so lebe. Macht uns frei von falschen und schlechten Erfahrungen, die uns in irgendeiner Form zurückheben, deinen Willen zu tun. Ich möchte euch alle zusammen mit dieser Freiheit segnen. Wo der Geist vom Herrn ist, da ist Freiheit. Dass ihr dürft frei sein, Menschen zu sein, Menschen zu werden, immer mehr, wo Gott ehren, wo Gott gefallen, Jesus ähnlich zu werden. Kompromisslos. Mutig. Leidenschaftlich. In Jesu Namen. Amen.